Apotheker und PTAs, ein Botschafter und mehrere Geschäftsführer großer Unternehmen, viele gute Gespräche über Gesundheit und Heilmittel, erstaunliche Erkenntnisse und interessante Einblicke. Willkommen zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts.
Ohne Risiken und Nebenwirkungen, der Engelhardt Gesundheitspodcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Frank Ahnefeld.
Und ich bin Desiree Stobbe. Hallo. Wir und unsere Kolleginnen vom Engelhardt PR-Team freuen uns sehr, in dieser ganz besonderen Episode einige Highlights aus einem halben Jahr ohne Risiken und Nebenwirkungen zu präsentieren.
In unserem Podcast geht es um alles, was Gesundheitsmacher interessiert. Das reicht von Medikamentenlieferungen für die kriegsgebeutelte Ukraine bis zu Handouts für den Handverkauf in Apotheken. Vom Medienunternehmer mit Insiderwissen über die Berliner Gesundheitspolitik bis zur Bundesvorsitzenden aller deutschen Apothekenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir schauen zurück und hören rein in spannende Gespräche mit interessanten Menschen. Und den Anfang macht Richard Engelhardt, einer der beiden CEOs von Engelhardt Arzneimittel.
Unser Chef nimmt uns mit in die Anfangszeiten des Familienbetriebs in fünfter Generation und er verrät, warum eine erkrankte Verwandte eine große Rolle gespielt hat bei der Entwicklung eines der wichtigsten Produkte von Engelhardt.
Ja, Prospan ist aus einem eigenen Anlass heraus entstanden. Mein Großvater hat für meine Tante Gloria ein Präparat gesucht, weil sie an Keuchhusten erkrankt war, sehr schwer, und das in jungen Jahren. Sie war ungefähr anderthalb Jahre alt, hat er sich auf den Weg gemacht und geschaut, was ist denn das Beste für sie, und ist fündig geworden beim Efeu. Bei der Efeu-Wurzel war das damals. Es gab Überlieferungen aus Frankreich, dass Kinder, die aus den Schalen der Efeu-Pflanzenwurzel getrunken haben, seltener an Husten erkrankt sind. Und dem ist er dann nachgegangen mit einem Schweizer Wissenschaftsteam und hat dann das Präparat entwickelt, und daraus sind dann die Prospan-Hustentropfen entstanden. Man kann sagen, meine Tante Gloria, die hat danach nie wieder Keuchhusten gehabt und hat ein sehr gesundes Leben gehabt. Das war schon ernst für sie, und mein Großvater war stolz und froh, das Produkt entwickelt zu haben. Und aus Prospan ist dann ja über die Jahre ein Marktführer entstanden. Das Produkt wurde weiterentwickelt. Das ist aus der Wurzel heraus. Dann ist man auf die Blätter gekommen, die Blätter liefern noch mehr der wertvollen Inhaltsstoffe, und man hat dann den Spezialextrakt EA575 entwickelt und mit vielen klinischen Studien das Produkt entwickelt, weiterentwickelt zu dem, was es heute ist, also ein weltweit vertriebenes Hustenpräparat, der pflanzliche Marktführer heute in Prospan.
Eine wirklich schöne und berührende Geschichte. Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind mit Prospan Weltmarktführer. Sie sind in über 100 Ländern mit diesem Produkt vertreten, von A wie Aserbaidschan bis Z wie Zypern. Und dieses Produkt kennt fast jeder auf der Welt. Das muss doch auch stolz machen, ein Produkt herzustellen, wenn Sie jetzt auf Reisen gehen. Also mir geht es so, wenn ich auf Reisen bin, ich schaue immer in den Apotheken am Flughafen und in den Ländern, wo ich bin, und freue mich jedes Mal, wenn ich eine Prospan-Flasche vorfinde.
Ja, das macht auf jeden Fall stolz, und das macht mein Bruder und mich stolz, das macht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz. Ich sehe das in der Produktion, wie alle dann immer schauen, was wird gerade hergestellt, für welches Land. Geht es heute nach Chile, geht es morgen nach Australien? Das ist immer toll zu sehen, wo wir überall vertreten sind. Ja, das macht stolz.
Was viele nicht wissen, sämtliche Produkte von Engelhardt Arzneimittel sind made in Germany. Das heißt, alle Produkte, jede Flasche Prospan, die Sie auf der Welt finden, wurde hier am Standort Niederdorf-Felden vor den Toren Frankfurts hergestellt. Also Made in Germany ist Ihr Credo. Was ist Ihnen so wichtig daran, Made in Germany? Zurzeit ist ja so, Made in Germany ist nicht gerade das Qualitätssiegel insgesamt. Wir haben eine stagnierende Wirtschaft, in Deutschland wird viel gestreikt, wir haben Probleme mit der Energiewende. Aber Sie sagen, Sie möchten hier am Standort Niederdorf-Felden produzieren. Warum ist Ihnen das wichtig und wie sieht die Zukunft aus?
Tatsächlich denke ich, dass Made in Germany immer noch als Qualitätssiegel gilt. Und wenn wir an so manchen Themen arbeiten, wir haben diese Themen ja auch nicht alleine. Also ich denke jetzt an technologische Herausforderungen, an Fachkräftemangel und so weiter. Das haben ja viele Nachbarländer, andere Länder auch. Dann werden wir vieles klären und wird es auch wieder reibungsloser laufen, die Maschinerie. Made in Germany steht bei uns für die Qualität, für das Qualitätsbewusstsein, das wir haben, den Prozess selbst im Auge zu haben. Das heißt wirklich vom Anfang der Wertschöpfungskette bis zum Ende wird bei uns dann das Produkt selber begleitet und kontrolliert. Und wir wissen, dass es aus unserem Hause mit unserer Leidenschaft hergestellt wurde und unseren Qualitätsansprüchen genügt. Und wir wissen, dass viele Länder auch über die Welt verteilt das Made in Germany auch propagieren, dass unsere Partner dort in den Ländern, sei es in Lateinamerika, sei es in Asien, beispielsweise dann auch damit werben.
Herzlich willkommen, Anastasia Zamponidis, bei Ohne Risiken und Nebenwirkungen und vor allem ohne Zucker. Anastasia kennt viele vor allem noch als Moderatorin von MTV. Mittlerweile ist sie Bestseller-Autorin und die Pionierin für ein zuckerfreies Leben und das schon seit fast 20 Jahren. Anastasia, wie war das damals, als du den Zucker weggelassen hast? Hast du sofort Veränderungen bemerkt?
Also für mich hat sich das so angefühlt wie ein Hobby und eine Leidenschaft und vor allem mein persönlicher Weg zum Glück. Also ich konnte es ja kaum fassen, was da alles passiert ist. Also kurzfristige, mittelfristige und langfristige Effekte. Und einer der langfristigen, wenn ich mir jetzt mal das erste Jahr anschaue, war eben auch, dass meine Haut jünger wurde und ich zwei Kleidergrößen verloren habe. Aber das waren dann halt so kleine Ego-Dinger nebenbei, die ich gerne mitgenommen habe. Aber das ist es ja nicht. Das lässt sich auch nicht dranbleiben. Also ich weiß, unsere Gesellschaft hat sich massiv verändert, aber ich glaube nach wie vor, dass unser Aussehen uns tatsächlich nicht tiefergehend glücklich macht. Also ich weiß, dass viele junge Frauen dann schon mit 30 anfangen zu Botoxen oder irgendwelche Brüste und Lippen aufzufüllen etc. Ich glaube fest daran, dass das nicht das wahre Glück ist, sondern du fühlst dich dann glücklich, wenn du morgens aufstehst, vital und schmerzfrei aus dem Bett springst und so einige Dinge in deinem Leben auch okay laufen, dann kannst du dich glücklich fühlen. Aber nicht, wenn du aussiehst wie eine Kim Kardashian, nur weil du das willst oder glaubst, das macht dich glücklich. Mhm. Ja, das ist also, bei mir funktioniert alles übers Wohlbefinden. Also für mich ist das Wohlbefinden wichtig. Natürlich möchte ich gut aussehen, aber ich darf auch älter werden. Und ich glaube, dass ich mit, sagen wir mal, wenn ich so alt bin, wie Vivian Westwood geworden ist, dass ich immer noch so einen heißen Feger als Verehrer haben kann, wie sie ihn hatte.
Ja, aber dir ist das Alter ja vorbeigerannt.
Nee, meine Haut wird schon älter. Ja, doch. Ich kriege jetzt auch Falten und so, aber es ist alles so, ich mag das einfach. Ist ja mein kleiner, feiner Körper und der tut immer noch, was ich ihm sage.
Und das komplett ohne die Zufuhr von Industriezucker seit beinahe 20 Jahren. Toll. Aber ist es wirklich so locker und leicht, auf Zucker zu verzichten? Wenn jetzt ein echter Zuckerjunkie das auch möchte, wie schaffe ich es, so diszipliniert zu sein wie du? Wie hält man diesen Verzicht auf Zucker dauerhaft durch?
Ich kann dir nicht helfen, lieber Frank. Also ich kann zaubern, ja. Ich bin ja auch ausgebildete Kräuterhexe. Ich kann was, aber ich kann es nicht alleine. Genauso wie ein guter Arzt dich nicht heilen kann, wenn du nicht mitmachst. Das ist ein Trugschluss, den meine Elterngeneration auch noch hatte. Weißer Kittel, mach mich gesund. So funktioniert das nicht. Du musst mir schon was geben. Und dazu gehört ein Leidensdruck, eine Motivation, ein Grund, der beyond deine Falten geht. Das reicht nicht. Das reicht für 6 Wochen, 3 Monate, wirst du durchhalten und dann wirst du in Anführungsstriche rückfällig. Also du musst schon das richtige Mindset haben. Und du hast ja auch die Worte benutzt wie Verzicht, Disziplin und all diese
Leidensweg,
Kasteiung etc. Das zeigt mir dann immer schon, wo gerade ein Mensch steht. Weil ich kann ja niemandem helfen, wenn ich so tue, als ob der da steht, wo ich stand vor 18 Jahren. Ich muss die Leute ja da abholen, wo sie sind. Ich mache ja zum Beispiel jetzt auch Retreats in Griechenland. Ja, da freue ich mich auch tierisch. Und dann werde ich gucken, wer ist denn da? Was sind das für Frauen, die da hinkommen? Und dann mein Coaching halt dahingehend ausrichten, wo ich ihnen noch am meisten helfen kann. Aber die Tatsache, dass sie dort sind, heißt ja schon, dass sie etwas ändern möchten in ihrem Leben. Und ich habe nicht das Gefühl, dass du auf deine Cola verzichten willst. Du findest die, glaube ich, richtig gut.
Ja, keine Frage. Aber ich bewundere die Disziplin, auch die du mitbringst.
Ich habe keine Disziplin.
Na doch, es gehört schon eine Disziplin dazu.
Nein, ich bin nicht diszipliniert.
Nein?
Es fühlt sich einfach scheißen gut an. Und dann ist es keine Disziplin. Schau dir mal meinen Schreibtisch an.
Ja, wenn ich dich so höre.
Ich bin völlig undiszipliniert.
Wenn ich dich so höre und anschaue, dann würde ich sofort in ein zuckerfreies Leben einsteigen. Aber der Aufwand ist ja auch relativ groß. Es gibt ja kein Produkt, wo nicht Zucker drin ist.
Der Aufwand ist sehr überschaubar, wenn du denn willst. Ne? Also wir entscheiden ja jeden Tag, nicht bewusst, aber wir entscheiden in gewissen Momenten unseres Lebens, das ist jetzt meine Agenda. Sonntagabend will ich eine Serie bingen und verzuckerte und fette Chips essen. Das ist deine Agenda. Du könntest aber auch sagen, ich stelle mich eine Stunde in die Küche und koche was vor für die nächsten 3 Tage und schaue nebenbei eine Serie. Guck mal, ne? Ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Oder einmal die Woche einen Kuchen machen, zuckerfreien, leckeren Schoko-Bananenkuchen. Dann hast du für die ganze Woche einen leckeren Kuchen dabei, der süß ist, der lecker ist, der satt macht, aber er ist zuckerfrei. Und das, der Unterschied ist, dass du, wenn du ihn gegessen hast, keinen Heißhunger hast. Du hörst auf zu essen, weil du hattest ja dein leckeres Essen. Und das ist die Entscheidung, bei der ich eben sage, das kann ich dir nicht abnehmen, Frank. Wenn du das nicht willst, dann und etwas, was leicht fällt, was Freude bringt, was dir ein richtig gutes Gefühl macht, das hat nichts mit Disziplin zu tun.
Anja Zierath ist die Bundesvorsitzende der pharmazeutisch-technischen Assistenten in Deutschland. Sie brennt für ihren Beruf und bringt in unserem Podcast die anspruchsvollen Aufgaben der PTA auf einen ebenso einfachen wie schönen Nenner.
Wir helfen kranken Menschen, wieder gesund zu werden. Wir helfen aber auch gesunden Menschen, gesund zu bleiben. Und auch dieser Ort Apotheke, das ist ja auch was wirklich Generationsübergreifendes. Also da kommt die Schwangere und dann kommt sie mit ihrem Baby und dann kommt sie mit ihrem Kleinkind und irgendwann kommt aber das Kind, ja? Und dann steht sie irgendwann mit dir als Oma vor dir. Also man wird mit seinen Kunden halt auch alt. Das ist so unglaublich schön. Das ist auch manchmal unglaublich traurig. Das auch, ja, weil es gibt ja auch schwere Schicksalsschläge, die man natürlich auch mitbekommt. Aber ich finde es einfach diese, ich habe ein totales Helfersyndrom. Genau. Ja, nein, weil das ist so vielseitig, dieser Beruf. Also da wird's ja nie langweilig, ja. Also ich kann den einen Tag in der Rezeptur arbeiten und den anderen Tag gehe ich wieder in Handverkauf und den nächsten Tag messe ich Kompressionsstrümpfe an. Und also es gibt so unglaublich viele Tätigkeiten und ich liebe aber vor allem diese Beratung. Das ist so schön.
Die beste Werbung für den herausfordernden Beruf der PTA, das ist die Bundesvorsitzende Anja Zierath. Und dennoch, die Apotheken kämpfen mit Nachwuchssorgen. Was unternimmt der Bundesverband, um junge Menschen für die Apotheke zu begeistern?
Das ist für uns einfach ein ganz, ganz großes Thema. Also wie ja eigentlich bei allen in den Apotheken alle sagen, wir brauchen Nachwuchs. Und wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie machen wir auch diesen Beruf PDA interessanter? Wie machen wir den cooler? Wie machen wir den Berufsort Apotheke? Wie machen wir den cool für die heutige Generation, die Generation Z? Aber auch die Generation Alpha steht ja schon in den Startlöchern. Und wie kriegen wir die dazu, sie für den Beruf zu begeistern. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich, wie können wir denen auch wirklich Möglichkeiten schaffen in der Ausbildung, das noch mehr zu verbessern. Es gab ja schon die Novellierung, es gab schon viele Verbesserungen. Also es ist nicht so, dass da noch nichts passiert ist. Aber es gibt ja immer noch ein Weiter und ein Besser. Und das ist für uns tatsächlich auch gerade was, wo wir uns regelmäßig zusammensetzen. Und es gibt ja zum Beispiel auch schon einige Bundesländer, die so PDA-Patenschaften anbieten. Sowas ist toll. Ne? Wie können wir das noch praxisnah gestalten? Würde vielleicht auch eine duale Ausbildung Sinn machen? Also so in diese Richtung arbeiten unsere Köpfchen gerade ganz, ganz stark. Aber auf jeden Fall wollen wir diesen Beruf noch interessanter, noch praxisnah machen und natürlich viel interessanter für unseren Nachwuchs.
Star-Tätowierer Randy Engelhardt nutzt die Heilmittel von Engelhardt Arzneimittel täglich. In seiner eigenen Fernsehserie repariert er misslungene Tattoos, er entwirft für seine Kunden neue Designs und plädiert für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Körperkunst.
Man lässt ja auch was Persönliches machen und dann ist es ja nach wie vor auch was für die Ewigkeit. Es ist kein Klamottenstück, was man kauft, was man wieder in den Schrank hängen kann. Also es wird einen bis ans Lebensende zieren und ich finde, da ist dieser eine Weg, vorher mal zu schauen und mal ein kurzes Feedback vom Tätowierer auf einen selbst zu bekommen, ist, finde ich, ein wichtiger Aspekt. Es sind ja in einigen Studios, wie gerade wie bei uns, sehr viele Tätowierer vertreten. Und dann sollte man sich auch damit auseinandersetzen, was möchte man denn für eine Stilrichtung tätowiert haben. Da gibt es ja 100.000 verschiedene Arten von Tattoo-Stilrichtungen mittlerweile. Und da sollte man sich bewusst sein, was möchte ich als Kunde? Und daraufhin müsste ich mir den perfekten Tätowierer suchen.
Das ist also das eine, welches Tattoo möchte ich haben? Noch viel wichtiger aber, wer ist der richtige Tätowierer? Welche Rolle spielen vor allem Sauberkeit und Hygiene?
Das ist einer der wichtigsten Parts außerhalb der ganzen Kunstgeschichte, die man da abzieht. Weil wir reden ja immer noch davon, ich sag's mal knüppelhart, wir operieren ja am größten Organ des Menschen herum. Und das ist halt schon auch eine Sache, dem man sich bewusst sein sollte als Tätowierer, genauso auch dann als Kunden, was die Pflege angeht. Weil beim Tätowieren kann man wirklich sehr viel Mist bauen, wenn man es schlimm macht. Also es gibt ja Sachen wie, erstens mal sind es die hygienischen Sachen, das was eben Krankheiten angeht, wie eben HIV, Hepatitis, sämtliche ansteckende große Krankheiten, aber bis hin zu bakteriellen Infektionen, die passieren können, wo es auch im schlimmsten Falle, wenn was richtig schief läuft, nehmen wir mal ein Bein oder so, Amputation hat es alles schon gegeben. Und das sind eben Sachen, die man sich bewusst sein muss als Tätowierer. Und mit dieser Vorsicht im Kopf, finde ich, ist es immer die beste Herangehensweise für jeden Tätowierer, so sauber und clean wie möglich zu arbeiten. Und deshalb ist Hygiene und Sauberkeit das größte und erste Gebot an einem Tattoo-Arbeitsplatz oder in einem Shop überhaupt, weil wirklich sehr viel passieren kann.
Also ein guter Tätowierer ist immer ein hygienischer Tätowierer. Wie geht es dann weiter? Wie pflegt man ein frisches Tattoo?
Das ist eine ganz wichtige Baustelle und die habe ich mit den ganzen 25 Jahren jetzt tätowieren über viele Epochen immer wieder dazugelernt. Es kommt jetzt auch drauf an, sind es Black-and-Gray-Arbeiten oder sind es Farbarbeiten im großen Stil, die natürlich eine verschiedene Wundgebung bringen. Also das heißt, eine Black-and-Gray-Arbeit ist eher wenig angekratzt, die Haut, weil man ja mit der Hautfarbe, die einer selber hat, arbeitet. Ähnlich wie bei einer Bleistiftzeichnung oder wenn man mit Acrylfarben eine volle das Bild malt. Das heißt, bei einem Farbarbeit packen wir ja voll alles mit Farbe voll. Da bleibt keine Hautfarbe mehr übrig, also originale Hautfarbe. Und bei Black and Gray arbeiten wir mit der Hautfarbe. Somit haben wir ja schon mal wahrscheinlich eine Verletzung von 60% bei Black and Gray, wo dann bei Farbarbeiten 90-100% Verletzungen in der Haut stattfinden. So, und das sind für mich zwei verschiedene Wunden, die man auch verschieden pflegen sollte. Black and Gray etwas einfacher. Wir bevorzugen immer den Erstverband im Studio mit Tattoo Armor zu machen. Das geht auch mit sterilen Wundkompressen, ne, die sich nicht an der Wunde festpappen. Wir packen ja ständig unser gutes Tyrosur Care Expert Wundgel drauf auf die frischen Wunden, packen trotzdem dann die Wundsaugpads oben drauf, also diese sterilen Saugkompressen, und verkleben die luftdicht, meistens mit den Wundverbandsfolien wie die Suprasorb oder halt Dermalize, alles was da so an Second Skins, an Wundklebefolien da auf dem Markt sind, kleben das zu. Beim Black and Gray reicht es einen Tag. Den nächsten Tag wird dann auch das Tattoo gereinigt, sauber gemacht mit Octenisept, also mit alkoholfreien antibakteriellen Mitteln wird es gereinigt, weil man wirklich auch möchte, dass ein Bakterium, was vielleicht beim Duschen durch ein Handtuch rankommt, was man so nicht merkt, aber auf keinen Fall mehr einschließen möchte, also wird es desinfiziert mit einem Octenisept oder einem antibakteriellen Reinigungsschaum, ganz wichtig. Danach wird es wieder mit Tyrosur Care Expert eingecremt. Das lassen wir dann aber so 10 Minuten stehen, weil dann weiß man ja, diese Tyrosur Care Expert bildet so einen Film. Und über diesen Film kleben wir dann diese Wundfolie wie diese Suprasorb, die Dermalize, was es da alles an Wundverpackungsfolien gibt. Warum? Weil diese sind atmungsaktiv, Es ist aber auch eine Folie, die, wie ich es gern sage, die einen künstlichen Schorf simuliert und somit diese Tattoo-Wunde komplett schließt. Das Care-Expert unter der Folie hilft natürlich, diesen Hautzellen noch schneller zu heilen, und es gibt viel weniger Wundwasserbildung, haben wir gemerkt durch das Care-Expert. Früher hat man das mit fetthaltigen Cremes gemacht. Ich will jetzt nicht die Konkurrenzfirmen da nennen, aber es waren halt Wund- und Heilsalben, die aber alle auf einer Ölbasis sind, wo ich gemerkt habe, was nicht gut ist. Das schließt eher die Poren und die Verheilung dauert einfach länger.
Frau Professor Michaela Axt-Gadermann ist Medizinerin und Spezialistin für die Erforschung des Darmmikrobioms. In unserem Podcast verkündet sie Erstaunliches. Übertriebene Sauberkeit ist für unsere Gesundheit alles andere als gut.
Nicht so hygienisch leben. Wir nehmen aus der Natur, von unseren Mitmenschen, aus der Umwelt immer wieder Bakterien auf, und das bereichert unser Mikrobiom und trägt eben zur notwendigen Artenvielfalt bei. Wenn wir aber zu Hause alles blitzblank putzen und uns wenig im Freien aufhalten, also auch in der Natur, im Wald und so weiter, nehmen wir Bakterien zu uns, wenig soziale Kontakte haben, also insgesamt wenig Bakterien aufnehmen, dann verarmt unser Mikrobiom. Und ganz schlecht sind Desinfizierungen. Haushaltsreiniger, weil zu Hause die Bakterien, die sind in der Regel nicht gefährlich, sondern sogar nützlich für unser Immunsystem.
Also, zu viel putzen ist gar nicht gesund. Gutes Learning aus unserem Gespräch mit Frau Professor Michaela Axt-Gadermann. Die Medizinerin und Mikrobiomforscherin verrät uns auch, wie sie gesunde Ernährung definiert. Wobei sie sich ungern auf die Top 5 Lebensmittel für einen gesunden Darm beschränken möchte.
Naja, die Auswahl oder die Begrenzung auf 5 Nahrungsmittel ist schon mal schlecht für den Darm, weil wir ja die Artenvielfalt benötigen. Aber wenn man sagen würde, welche 5 Lebensmittel sind besonders gut für den Darm, wenn ich auch noch andere Sachen essen würde, ja, dann könnte man sagen, das sind Hülsenfrüchte, das ist die ganze Gruppe der Lauch- und Zwiebelgewächse, nicht alleine, aber auch so Nahrungsmittel wie Kaffee, Mandeln, schwarzer Tee und vor allem grüner Tee und dunkle Schokolade, die sind auch gut fürs Mikrobiom. Also das sind so Nahrungsmittel, von denen man vielleicht denkt, naja, das sind Genussmittel, die gönne ich mir mal, aber die haben keinen gesundheitlichen Effekt. Aber tatsächlich haben die auch nützliche Auswirkungen auf das Darmmikrobiom.
Das freut mich zu hören. Kaffee und Schokolade können also auch gesund sein. Ist denn eine Darmforscherin auch selbst gern mal etwas Süßes?
Ja, ich esse tatsächlich relativ viel Schokolade, so halbe Tafel vielleicht am Tag. Dunkle Schokolade, die gibt's ja auch mit mehr als 70%, mit 80, 90, 99 und 100%. Die ist natürlich schon sehr speziell, ja, würde ich sagen. Aber Schokolade liefert natürlich, man möchte es nicht meinen, aber wichtige Antioxidantien. Und Studien zeigen, dass diese Antioxidantien aus der Schokolade nicht nur dem Mikrobiom gut tun und für den Darm gut sind, sondern zum Beispiel auch die Haut vor Sonnenschäden schützen können. Also in gewisser Weise ein, zwei so Rippen oder so, ne, Linien aus der Schokolade sind auf jeden Fall durchaus sinnvoll. Und je mehr Kakaogehalt da drin ist, desto besser.
Also wir lernen, dass auch Genussmittel erlaubt sind.
Auf und jeden Fall.
Gut,
ja,
für den Darm sein können. Wunderbar. Welche Rolle spielt denn das Thema Stress neben der gesunden oder der richtigen Ernährung?
Stress spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Und zwar kann Stress sowohl das Mikrobiom verändern, aber auch das Mikrobiom kann Stress verursachen. Das heißt, wenn wir ein gestörtes Mikrobiom haben, zum Beispiel durch Antibiotikatherapie, durch falsche Ernährung und so weiter, dann werden wir stressanfälliger. Es gibt eine Verbindung zwischen Darm und Gehirn, die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Und da tauschen sich Darm und Gehirn aus, unter anderem über Botenstoffe, über eine Nervenverbindung, den Nervus vagus. Und psychischer Stress verändert die Zusammensetzung des Mikrobioms. Und ein verändertes Mikrobiom verursacht stärkeren Stress, ist also ein Teufelskreis. Den kann ich von zwei Seiten angehen. Ich kann auf der einen Seite versuchen, Stress zu lindern. Und ich kann auf der anderen Seite natürlich versuchen, das Mikrobiom zu bessern und günstig zu beeinflussen. Und man weiß aus Studien, dass bei Depressionen das Mikrobiom verändert ist, dass man mit probiotischen Bakterien Depressionen auch günstig beeinflussen kann. Und Auch die Stressresistenz lässt sich mit probiotischen Bakterien beeinflussen. Also wir haben selber dazu, habe ich eine Studie durchgeführt, und da haben wir gesehen, dass bereits nach 4 Wochen Einnahme von probiotischen Bakterien der Cortisolspiegel messbar gesunken ist im Vergleich zu denjenigen, die ein Placebo bekommen haben.
Tom Bellatz ist Geschäftsführer des Medienunternehmens El Pato, Herausgeber des Fachmediums Apotheke ad hoc und strenger Kritiker der Apothekenreform und anderer Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
Ich tue mich schwer damit, anderen zu unterstellen, dass sie, was sie wollen und nicht wollen. So, also das macht er, glaube ich, ganz, ganz intrinsisch mit sich selbst aus. Aber dass er viel macht, ist die eine Sache. Und dass im Gesundheitswesen viel gemacht werden muss, das wissen wir alle. Ja, die Frage ist, ob die Art und Weise, die Stoßrichtung, die er einschlägt, ob die richtige ist. Und da habe ich das Gefühl, erstens, wir unter uns Kommunikatoren wissen, du musst schon noch mit den Leuten reden. Und nicht nur mit denen du gerne redest und die dir nicht ins Wort fallen und die nur deiner Meinung sind, sondern es wäre auch ganz gut, halt schon noch Expertise von anderen reinzuholen. Das macht er, glaube ich, nicht in dem Maße, wie es tun müsste. Das halte ich für nicht nur für einen kommunikativen, auch für einen politischen Fehler im Übrigen, weil man sich selber einmauert damit letztlich. Und die Stoßrichtung, die gesundheitspolitische Stoßrichtung, finde ich an vielen Stellen einfach falsch, weil sie häufig unterstellt, dass bestimmte Berufsgruppen oder Menschen, die in diesen Berufsgruppen arbeiten, dass die irgendwie per se betrügerisch werden oder dass sie den Menschen nicht gut versorgen wollen oder. Und das, da denke ich schon so, mein Gott, also da scheint einer jetzt für sich den Messias-Stab gefunden zu haben und allen anderen zu sagen, wie sie es besser machen sollen und ohne mit ihnen zu sprechen und die tatsächlichen in den Tiefen die Herausforderungen zu kennen. Und das macht's, glaube ich, schwierig gerade mit ihm, auch in seiner in einer positiveren Beurteilung. Aber ne, also nochmal vielleicht ein Gedanke. Wir sehen es ja gerade auch mit Leverkusen. Er hat seinen Wahlbezirk ja in Leverkusen. Den hat er nicht erst seit gestern in Leverkusen, muss man ja auch fair sein. Und den hat er ja auch geholt in den Jahren. Und dass er sich so wie andere PolitikerInnen, die halbwegs clever sind, auch natürlich jetzt mit Meisterschaft, Pokalsieg, da irgendwie auch was vom Strahl, macht er gut, er überzieht es ein bisschen. Und das, glaube ich, ist eine seiner Schwächen, dass er sich nicht selber stoppen kann an der richtigen Stelle, dass er immer weitermacht. Und ich glaube, das unterscheidet ihn von jemandem wie Angela Merkel zum Beispiel.
Insgesamt also eher keine guten Noten für den Gesundheitsminister, oder?
Wir könnten auch sagen, gelb-rote Karte eigentlich okay. Jetzt du hast es gesagt, ich glaube, erstens, das Thema Priorität ist ein entscheidender Faktor. Du kannst natürlich alles parallel anfassen und manches muss man im Gesundheitswesen auch in der Arzneimittelversorgung sicherlich ganzheitlich betrachten. Aber er weckt eben genau nicht den Eindruck, als ob er das tut, sondern er verkauft ja auch überall sehr solitär diese Reformen und eben nicht in einem Gesamtkontext. Und wir haben es ja auch gesehen jetzt wieder bei der Digitalisierung des Gesundheits. Alle laufen durchs Land und glauben wirklich, dass Digital Health das Einzige ist und KI und AI und was auch immer. Und wer dann noch auf der OMA gewesen ist, der denkt sowieso, okay, wir leben morgen in einem anderen Land. Mhm. Ja, und dann stellen wir fest, oh, ist ganz anders. Und gerade in der Versorgung ist es ganz anders. Es ist herausfordernd, zum Beispiel in Apotheken einfach mal festzuhalten, da sind tatsächlich an normalen Tagen 3 bis 4 Millionen Menschen. Punkt. Ja. So. Und die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse. Die kann man natürlich versuchen, auf einen kleinen gemeinsamen Nenner, so wie Karl Lauterbach häufig macht, runterzubrechen. Aber das wird doch den Menschen nicht gerecht. Und das wird auch nicht der Vielfalt in der Apotheke, in der Ärzteschaft, bei den Kliniken, bei den Menschen, die dort arbeiten, in der Pflege. Der versucht halt so einen kleinsten gemeinsamen Nenner immer zu definieren, den er sich gerade leisten kann im Übrigen auch. Oder die GKV. Und das funktioniert nicht.
Ein wirklich besonderes Gespräch mit Oleksiy Makajew, dem ukrainischen Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland. Wie dramatisch hat sich der Alltag Ihrer Landsleute durch den russischen Angriffskrieg verändert?
Also das ist die Realität seit 2 Jahren. Jeden Tag und jede Nacht heulen die Sirenen. Fast jeden Tag schießt Russland auf uns Raketen und schickt tödliche Kamikaze-Drohnen. Nur im März wurden 300 Raketen und 4000 Drohnen und Bomben auf uns abgeworfen. Das ist die Realität.
Wie sehr betrifft der Krieg in Ihrer Heimat tatsächlich alle ukrainischen Landsleute? Also wie allgegenwärtig ist das in jedem Moment des ukrainischen Lebens?
Die Welt ist für uns zusammengebrochen und es gibt kaum jemanden in der Ukraine, für den dieser Krieg etwas weit entferntes ist. Nein, in jeder Familie gibt es jemanden, der schon sein Leben geopfert hat. In jeder Familie gibt es jemanden, der gerade in den Schützengräbern sitzt oder diejenigen, die ihre Häuser verlassen mussten, weil die Russen verrückten. Und jeder, der hier in Deutschland ist, auch meine Wenigkeit, das Erste, was ich mache beim Aufwachen, wie geht es meiner Mutter in Kiew? Hat es nochmal Beschüsse gegeben? Wo haben die Sirenen geheult? Und man wartet, bis dann deine Nachricht, also mit zwei Häkchen, also Nachricht ist gelesen. Das ist schon ein gutes Zeichen, aber nicht alle kriegen solche zwei Häkchen. Und es gibt Geschichte von Frauen, die keine Antwort mehr bekommen oder die Kinder, die ihren Väter anschreiben und dann Vater, bitte antworte. Das ist die Realität des Krieges und es gibt keine Nächte, wo man ruhig schläft. Nicht in der Ukraine und auch nicht für diejenigen, die hier in Deutschland diesen Schutz gefunden haben. Ich habe sehr viele Väter in der Ukraine gesehen, die ihre Familien dann an die Grenze gebracht haben, geküsst haben, vielleicht zum letzten Mal und gesagt, jetzt bin ich ruhig. Jetzt weiß ich, dass ihr in der Sicherheit seid und ich komme zurück, um zu kämpfen.
Die traurige Realität, auch beinahe ein halbes Jahr nach unserem Gespräch, dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine an. Wie wichtig die Unterstützung des ukrainischen Volkes durch Europa, durch Deutschland ist, auch das betont Botschafter Makajew in unserem Gespräch immer wieder. Vor allem die Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten ist ihm ein Anliegen.
In erster Linie ist es natürlich eine extreme Belastung für das ganze Gesundheitssystem. Wenn es Raketen fallen, dann gibt's Tote, dann gibt's Verwundete. Zigtausende Menschen wurden operiert und haben Glieder verloren müssen, auch mit Prosthetics versorgt werden. Schusswunden der ganzen Linie entlang. Viele Toten unter Armeeangehörigen und Zivilisten. Russland scheut sich nicht davon, die Krankenhäuser zu bombardieren. Oder wie es jetzt vor einer Woche gewesen war, diese Double-Tap-Taktik. Das heißt, wenn die Rakete einfliegt und explodiert, die Hilfskräfte kommen, um den Menschen zu helfen, da fliegt die zweite Rakete gezielt auf diejenigen, die gekommen sind, um zu helfen. Das zeigt diese perfide russische Taktik der Auslöschung. Und natürlich ist das gesamte Gesundheitssystem belastet. Und ein Riesenproblem ist, dass natürlich für die Menschen ist es auch sehr schwer auszutragen, psychologisch. Zum Beispiel jede Nacht nicht schlafen, sondern runter in den Bunker gehen, weil die Sirenen heulen und die Raketen explodieren.
Das sind nur einige spannende, bewegende und interessante Highlights aus rund einem halben Jahr ohne Risiken und Nebenwirkungen. Die kompletten Episoden könnt ihr euch natürlich jederzeit anhören Und wir möchten euch dazu herzlich einladen.
Wir aus dem PR-Team von Engelhardt Arzneimittel und all unsere Kollegen freuen uns sehr auf viele weitere interessante Gäste und ihre spannenden Geschichten, starken Meinungen und inspirierenden Einsichten. Wenn ihr hier nichts verpassen wollt, abonniert unseren Podcast-Kanal und drückt die Glocke, damit ihr sofort informiert seid, wenn wir wieder einladen und neue Folgen online gehen.
Gesundheit bedeutet die Welt für uns. Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast. Der Podcast für Gesundheitsmacher. Jetzt die Glocke drücken und keine Folge verpassen. Ein All Ears on You Original Podcast.